Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Heute mit einer etwas außergewöhnlichen Folge, weil ich heute ein Gespräch oder ein Interview mit einer künstlichen Intelligenz führen möchte, nämlich dem neuen Chatbot von OpenAI, einer kommerziellen Firma, die sich mit KI und mit der Anwendung von künstlicher Intelligenz beschäftigt. Diesem ChatGPT, der in den letzten Tagen die Runde gemacht hat, ein sehr interessantes Tool ist, was den Einzug erhalten wird in verschiedene Lebensbereiche. Und ich möchte jetzt in der Folge einmal so grundlegende Diskussionen führen über die Chancen, die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren der künstlichen Intelligenz, wobei ich das gar nicht vertiefen möchte, sondern eigentlich viel mehr reden möchte mit dem Chatbot. Das heißt, also ich habe jetzt im Vorfeld das Interview schon vorbereitet, weil der Chatbot jetzt nur Texteingaben versteht und auch nur per Bildschirmtext antwortet. Der kann also nicht sprechen, wie das jetzt bei Siri oder Alexa ist. Das heißt, ich habe das so gemacht, ich habe jetzt meine Fragen vorformuliert, eingetippt und dann die Antworten rauskopiert aus dem Browserfenster von dem Chatbot und die dann vorlesen lassen vom Rechner. Das heißt also, alle Interaktionen, alle Fehler sind echt, die habe ich jetzt nicht noch nachbearbeitet. Ich habe lediglich die Pausen rausgeschnitten, ein paar Doppelungen vielleicht auch nochmal rausgenommen, das waren aber nicht viele, aber schon die Pausen so ein bisschen rausgeschnitten, damit das ein angenehmes Gespräch ist. Als Stimmausgabe habe ich die Stimme von Siri genommen, aber alles weitere sehen wir dann oder hören wir dann jetzt gleich im Rahmen des Interviews. Und nach dem Gespräch mit der KI gehe ich noch mal ein bisschen darauf ein, was das jetzt bedeutet, wie man das jetzt einsetzen kann, was man beachten sollte oder beachten muss. Aber ich persönlich denke, das ist ein sehr interessantes Werkzeug, ein sehr mächtiges Werkzeug, das aber natürlich auch nicht zaubern kann, sodass man immer noch kritisch hinterfragen sollte, was da rauskommt. Also von daher springen wir mal rein in das Interview und starten mal los. Ja, also ich würde gerne mit dir einen Podcast aufnehmen und mit dir ein paar Themen diskutieren. Ist das in Ordnung?
Ja, das ist in Ordnung. Du kannst einen Podcast aufnehmen und mit mir über verschiedene Themen diskutieren. Bist du auf der Suche nach bestimmten Themen oder möchtest du einfach nur ein allgemeines Gespräch führen? Lass es mich wissen und ich kann dir gerne dabei helfen, einen interessanten Podcast zu erstellen.
Die Audioaufnahme übernehme ich. Soll deine Stimme, die deine Antworten vorliest, männlich oder weiblich sein?
Ich bin eine künstliche Intelligenz und habe keine Stimme oder Geschlecht. Meine Antworten werden von einem Text-zu-Sprache-Programm erzeugt, das du auf deinem Computer oder Smartphone verwenden kannst. Du kannst die Stimme auswählen, die du am liebsten hörst, oder du kannst verschiedene Stimmen ausprobieren, um zu sehen, welche am besten zu deinem Podcast passt. Letztendlich liegt die Wahl bei dir.
Alles klar. Ich habe eine weibliche Stimme gewählt.
Das klingt gut. Eine weibliche Stimme kann eine angenehme Atmosphäre für deinen Podcast schaffen. Wenn du möchtest, kann ich dir gerne Tipps und Ratschläge geben, wie du einen erfolgreichen Podcast erstellen kannst, einschließlich Themenauswahl, Interviewtechniken und Aufnahme- und Bearbeitungstipps. Lass es mich wissen, wenn du mehr darüber erfahren möchtest.
Vielen Dank für das Angebot. Aber ich habe schon Erfahrung mit Podcasts. Kannst du dich kurz vorstellen, welche Fähigkeiten hast du denn so?
Gerne. Ich bin Assistant, ein Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Ich bin in der Lage, auf natürliche Art und Weise menschenähnliche Konversationen zu führen und kann auf verschiedene Fragen und Anfragen antworten. Mein Wissensstand ist auf das Jahr 2021 beschränkt und ich habe keinen Zugriff auf das Internet, um Informationen zu recherchieren. Mein Ziel ist es, Ihnen so gut wie möglich zu helfen und Ihre Fragen zu beantworten. Wenn Sie möchten, können wir jetzt gerne über ein bestimmtes Thema sprechen.
Und kannst du auch ein paar Beispiele zu deinen Funktionen geben, die du so hast?
Ja, gerne. Einige Beispiele für meine Funktionen sind: Beantwortung von Fragen. Ich bin darauf ausgelegt, möglichst genaue und hilfreiche Antworten auf Fragen zu liefern, die mir gestellt werden. Dies kann allgemeine Fragen zu vielen verschiedenen Themen betreffen, von Geschichte und Geografie über Kunst und Kultur bis hin zu Wissenschaft und Technologie. Verstehen und Verarbeiten von natürlicher menschlicher Sprache. Ich bin in der Lage, menschliche Sprache auf einer tieferen Ebene zu verstehen und zu verarbeiten, um zu erkennen, was sie meinen und ihre Fragen so genau wie möglich zu beantworten. Erinnern und Aufbauen von Gesprächen. Ich kann mich an Gespräche erinnern und darauf aufbauen, um eine möglichst nahtlose Unterhaltung zu führen. Dies ermöglicht es mir, auf frühere Fragen und Antworten zurückzugreifen und das Gespräch auf eine sinnvolle Weise fortzusetzen. Natürlich sind dies nur einige Beispiele für meine Funktionen. Wenn Sie möchten, können Sie mich gerne mit weiteren Fragen testen, um meine Fähigkeiten besser kennenzulernen.
Wir können Sie auch gerne duzen. Duze mich daher bitte in deinen Antworten.
Natürlich, kein Problem. Du kannst mich gerne duzen und ich werde dasselbe tun. Wie kann ich dir helfen? Brauchst du Informationen zu einem bestimmten Thema oder hast du allgemeine Fragen, die ich beantworten kann?
Welche Quellen hast du genutzt, um dich zu trainieren?
Ich bin ein künstliches Intelligenzassistent und wurde von OpenAI trainiert. OpenAI ist ein forschungsorientiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen konzentriert. Im Rahmen meines Trainings wurden mir große Mengen an Textdaten zur Verfügung gestellt, die ich nutzen konnte, um mein Wissen und meine Fähigkeiten zu verbessern. Diese Textdaten stammen aus verschiedenen Quellen, darunter Nachrichtenartikel, Bücher, wissenschaftliche Publikationen und vieles mehr. Ich bin mir jedoch nicht sicher, welche genauen Quellen im Rahmen meines Trainings verwendet wurden, da diese Informationen mir nicht zur Verfügung stehen.
Ja, besten Dank für die erste Eigendarstellung. Dann lass uns doch nun mal das Thema wechseln und über etwas anderes sprechen. Lass uns mal das Thema Studium und Studiengänge wählen. Sollte man erneuerbare Energien am Umweltcampus Birkenfeld studieren?
Es kommt darauf an, was du damit erreichen möchtest. Ein Studium der erneuerbaren Energien am Umweltcampus Birkenfeld könnte für dich eine gute Wahl sein, wenn du dich für das Thema interessierst und eine Karriere in diesem Bereich anstrebst. Der Campus ist bekannt für seine exzellente Ausbildung in diesem Bereich und bietet hervorragende Möglichkeiten, um dein Wissen und deine Fähigkeiten zu vertiefen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein Studium in diesem Bereich auch eine große Verantwortung mit sich bringt, da die Energieversorgung ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist. Wenn du dich für diesen Bereich interessierst und bereit bist, die Herausforderungen anzunehmen, könnte ein Studium der erneuerbaren Energien am Umweltcampus Birkenfeld genau das Richtige für dich sein.
Und welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, um den Wirtschaftsingenieursstudiengang Erneuerbare Energien zu studieren?
Um den Wirtschaftsingenieursstudiengang Erneuerbare Energien zu studieren, sollte man über ein gutes Verständnis der Mathematik und der Naturwissenschaften verfügen, da diese Fächer im Studium eine wichtige Rolle spielen. Zudem sollte man Interesse an wirtschaftlichen und technischen Themen haben und die Fähigkeit besitzen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und zu analysieren. Ein gutes Verständnis der englischen Sprache ist ebenfalls hilfreich, da viele Fachbegriffe und Studienmaterialien auf Englisch sind. Abgesehen von diesen fachlichen Voraussetzungen sollte man auch über die notwendigen Soft Skills verfügen, wie zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Zeitmanagement, um erfolgreich im Studium zu sein.
Welche Karrieremöglichkeiten bietet das Studium der erneuerbaren Energien?
Das Studium der erneuerbaren Energien bietet eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Bereichen. Einige Beispiele für mögliche Karrierewege nach dem Studium sind: technischer Experte oder Projektleiter in einem Unternehmen, das sich mit der Erzeugung, dem Vertrieb oder der Nutzung erneuerbarer Energien beschäftigt. Berater für Regierungen, Unternehmen oder Privatpersonen, die sich für erneuerbare Energien interessieren. Wissenschaftler oder Forscher in einem Labor oder in der Industrie, der sich mit der Entwicklung neuer Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien befasst. Lehrer oder Dozent an einer Hochschule oder Bildungseinrichtung, der das Thema erneuerbare Energien unterrichtet. Dies sind nur einige Beispiele für Karrieremöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien. In diesem schnell wachsenden und wichtigen Bereich gibt es immer wieder neue Herausforderungen und Möglichkeiten, die es zu entdecken gilt.
Und werden Fachkräfte im Bereich der erneuerbaren Energien benötigt? Was braucht die Wirtschaft?
Ja, Fachkräfte im Bereich der erneuerbaren Energietechnik werden immer mehr benötigt. Die Welt steht vor großen Herausforderungen in Bezug auf die Energieversorgung und der Schutz der Umwelt. Die erneuerbaren Energien spielen hier eine wichtige Rolle, da sie saubere, unerschöpfliche und kostengünstige Energiequellen darstellen. Die Wirtschaft braucht daher Fachkräfte, die sich mit der Erzeugung, dem Vertrieb und der Nutzung erneuerbarer Energien auskennen und die Herausforderungen bewältigen können, die mit diesem Bereich verbunden sind. Die Nachfrage nach Fachkräften im Bereich der erneuerbaren Energietechnik wird daher in Zukunft weiter steigen.
An wen wendet man sich, um sich über den Studiengang Erneuerbare Energien am Umweltcampus Birkenfeld zu informieren?
Um sich über den Studiengang Erneuerbare Energien am Umweltcampus Birkenfeld zu informieren, kannst du dich an das Studienbüro der Hochschule wenden. Dort wird man dir gerne alle Fragen zum Studium beantworten und dir weitere Informationen zur Verfügung stellen. Du kannst das Studienbüro per E-Mail, Telefon oder persönlich auf dem Campus erreichen. Die Kontaktdaten und weitere Informationen findest du auf der Website der Hochschule. Dort kannst du auch nachlesen, welche Voraussetzungen du für das Studium erfüllen musst und welche Schritte du unternehmen musst, um dich erfolgreich zu bewerben.
Was ist denn der Unterschied beim Studium zwischen einer Universität und einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, also den ehemaligen Fachhochschulen?
Der Unterschied zwischen einer Universität und einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule, liegt in der Art und Weise, wie das Studium gestaltet ist. An einer Universität stehen die Grundlagenforschung und die akademische Ausbildung im Vordergrund. Das Studium an einer Universität ist daher in der Regel sehr theorielastig und forschungsorientiert. An einer Fachhochschule hingegen liegt der Schwerpunkt auf der praktischen Anwendung von Wissen und Fähigkeiten. Das Studium an einer Fachhochschule ist daher oft stärker auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet und vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten, die direkt im Beruf einsetzbar sind. Die Unterschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen können jedoch von Land zu Land unterschiedlich sein und es gibt auch innerhalb eines Landes oft Überschneidungen zwischen den beiden Arten von Hochschulen.
Ist Nachhaltigkeit denn wichtig?
Ja, Nachhaltigkeit ist sehr wichtig. Nachhaltigkeit bedeutet, die Bedürfnisse der heutigen Generation zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu beeinträchtigen. Das bedeutet, dass wir die Ressourcen der Erde verantwortungsbewusst nutzen und auf eine Weise, die Umwelt schont und langfristig für alle Generationen erhalten bleibt. Nachhaltigkeit ist daher ein wichtiger Ansatz, um die Herausforderungen, die sich aus dem Bevölkerungswachstum, der Klimaerwärmung und der Verschmutzung der Umwelt ergeben, zu bewältigen. Indem wir nachhaltig leben und arbeiten, können wir dazu beitragen, eine lebenswerte Zukunft für uns selbst und für künftige Generationen zu sichern.
Lass uns den Themenbereich nochmal wechseln und zum nächsten Themenkomplex kommen. Du sagtest, dass du mathematische und physikalische Probleme lösen kannst. Kannst du mal ein Beispiel geben?
Ja, gerne. Ein Beispiel für ein mathematisches Problem, das man lösen könnte, ist zum Beispiel die Berechnung der Fläche eines Kreises. Die Fläche eines Kreises kann mit dem folgenden Formel berechnet werden: Fläche gleich Pi mal r Quadrat, wobei r der Radius des Kreises ist. Wenn der Radius beispielsweise 5 cm beträgt, kann man die Fläche wie folgt berechnen: Fläche gleich Pi mal 5 zum Quadrat gleich 25 Pi. Die Fläche des Kreises beträgt also 25 Pi gleich 78,53 Quadratzentimeter. Ein Beispiel für ein physikalisches Problem, das man lösen könnte, ist zum Beispiel die Berechnung der Geschwindigkeit eines fallenden Objekts. Die Geschwindigkeit eines fallenden Objekts kann mit der folgenden Formel berechnet werden: Geschwindigkeit gleich Wurzel aus 2 mal Fallbeschleunigung mal Fallhöhe, wobei die Fallbeschleunigung die konstante Beschleunigung, die ein Objekt aufgrund der Schwerkraft erfährt, und die Fallhöhe die Distanz ist, die das Objekt zurückgelegt hat, seit es den Boden verlassen hat. Wenn die Fallbeschleunigung beispielsweise 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat beträgt und die Fallhöhe 100 Meter, kann man die Geschwindigkeit wie folgt berechnen: Geschwindigkeit gleich Wurzel aus 2 mal 9,81 mal 100 gleich 44,1 Meter pro Sekunde. Die Geschwindigkeit des fallenden Objekts beträgt also 44,1 Meter pro Sekunde. Ich hoffe, das hilft dir als Beispiel.
Kannst du auch komplexere Aufgabenstellungen lösen? Beweise doch mal den Satz des Pythagoras.
Ja, ich kann auch komplexere Aufgabenstellungen lösen. Der Satz des Pythagoras ist ein berühmtes Theorem in der Geometrie, das besagt, dass in einem rechtwinkligen Dreieck die Summe der Quadrate der beiden Katheten, die Seiten, die den rechten Winkel bilden, gleich dem Quadrat der Hypotenuse, die Seite gegenüber dem rechten Winkel, ist. Das kann man anhand folgender Gleichung ausdrücken: a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat, wobei a und b die beiden Katheten und c die Hypotenuse des Dreiecks sind. Um den Satz des Pythagoras zu beweisen, kann man zum Beispiel zeigen, dass man durch die Verlängerung der beiden Katheten ein Rechteck erhält, dessen Fläche gleich der Summe der Flächen der beiden Quadrate auf a und b ist. Wenn man dann die Hypotenuse als Diagonale des Rechtecks betrachtet, kann man zeigen, dass sie genauso lang ist wie die Seiten des Quadrats auf c. Dies beweist, dass a² plus b² gleich c². Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Satz des Pythagoras zu beweisen. Dies ist nur eine davon. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du gerne nach weiteren Beweisen suchen oder dich an einen Mathematiker oder Lehrer wenden, der dir mehr darüber erklären kann.
Ah ja, und jetzt erstell doch bitte mal eine Klausur mit 3 Aufgaben für die Vorlesung Thermodynamik.
Was ist der 2. Hauptsatz der Thermodynamik und wie lautet er? Welche Rolle spielt das universale Gasgesetz in der Thermodynamik und wie lautet es? Beschreibe die Bedeutung der Entropie in der Thermodynamik und erkläre, wie sie berechnet wird.
Ergänze bitte noch 2 Rechenaufgaben.
Ein ideales Gas wird bei einer Temperatur von 300 Kelvin und einem Druck von 5,0 mal 10 hoch 5 Pascal in einem geschlossenen Behälter auf einen Druck von 7,0 mal 10 hoch 5 Pascal erhöht. Wie groß ist die Veränderung des Volumens des Gases? Ein Körper mit einer Masse von 2,0 Kilogramm erhält 100 Kilojoule Wärme. Wie groß ist die Temperaturänderung des Körpers, wenn die spezifische Wärmekapazität 0,25 Kilojoule dividiert durch Kilogramm mal Kelvin beträgt?
Ja, und zum Schluss löse doch bitte mal die letzte Aufgabe.
Um die Temperaturänderung des Körpers zu bestimmen, müssen wir die Wärme, die dem Körper zugeführt wurde, durch seine spezifische Wärmekapazität teilen. Die spezifische Wärmekapazität gibt an, wie viel Wärme benötigt wird, um die Temperatur einer bestimmten Masse um 1 Grad zu erhöhen. Die spezifische Wärmekapazität eines Körpers hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel seiner Zusammensetzung und seinem Aggregatzustand. In unserem Beispiel beträgt die spezifische Wärmekapazität des Körpers 0,25 Kilojoule dividiert durch Kilogramm mal Kelvin und er erhält 100 Kilojoule Wärme. Die Temperaturänderung des Körpers lässt sich daher wie folgt berechnen. 100 Kilojoule dividiert durch in Klammern 2 Kilogramm mal 0,25 Kilojoule, Kilogramm mal Kelvin, gleich 200 Kelvin. Das heißt, die Temperatur des Körpers erhöht sich um 200 Kelvin.
Prima, danke. Kannst du einen kurzen Aufsatz oder eine Kurzerläuterung zur Photovoltaik verfassen?
Gerne, hier ist mein Aufsatz zur Photovoltaik. Photovoltaik ist eine Technologie, die es ermöglicht, aus Sonnenlicht Strom zu erzeugen. Sie basiert auf dem photovoltaischen Effekt, bei dem Lichtenergie in elektrische Energie umgewandelt wird. Dies geschieht in Photovoltaikzellen, die aus speziellen Materialien wie Silizium bestehen und in Solarmodule, auch Solarzellen genannt, verbaut werden. Photovoltaik ist eine saubere und erneuerbare Energiequelle, die zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen kann. Sie ist unkompliziert zu installieren und kann sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie keine beweglichen Teile hat und daher wenig Wartung erfordert. Es gibt verschiedene Arten von Photovoltaiksystemen, wie zum Beispiel auf Dachmontage, Freiflächenanlagen oder auf Fahrzeugen. Die größten Photovoltaikanlagen der Welt befinden sich derzeit in China, den USA und Indien. In Deutschland ist die Photovoltaik eine wichtige Energiequelle und trägt zur Energiewende bei. Insgesamt bietet die Photovoltaik viele Vorteile und ist eine wichtige Technologie im Kampf gegen den Klimawandel. Sie hat das Potenzial, zukünftig noch weiter zu wachsen und noch mehr zur Energieversorgung beizutragen.
Wie ist der Nutzungsgrad von Energieerzeugungsanlagen eigentlich definiert?
Der Nutzungsgrad von Energieerzeugungsanlagen ist ein Maß dafür, wie effektiv die Anlage Energie produziert. Er wird in der Regel als Prozentsatz angegeben und gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in nutzbaren Strom umgewandelt wird. Ein hoher Nutzungsgrad bedeutet, dass die Anlage effektiv arbeitet und wenig Energie verloren geht, während ein niedriger Nutzungsgrad darauf hindeutet, dass die Anlage ineffizient arbeitet und viel Energie verloren geht. Der Nutzungsgrad einer Energieerzeugungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Energieträger, dem Technologietyp und den Betriebsbedingungen. Zum Beispiel haben fossil betriebene Kraftwerke im Allgemeinen niedrigere Nutzungsgrade als erneuerbare Energieanlagen wie Solar- oder Windkraftwerke. Der Nutzungsgrad kann auch durch den Einsatz von Technologien wie Wärmerückgewinnungssystemen verbessert werden.
Und wie groß ist der Nutzungsgrad einer Anlage, wenn die installierte Leistung 10 Megawatt beträgt und die Anlage in einem Jahr 10 Gigawattstunden produziert?
Um den Nutzungsgrad einer Energieerzeugungsanlage zu berechnen, benötigen wir zusätzliche Informationen über die Dauer der Betriebszeit und die tatsächlich produzierte elektrische Leistung. Ohne diese Informationen kann der Nutzungsgrad nicht berechnet werden. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass die Anlage während des gesamten Jahres in Betrieb war und 10 Gigawattstunden Strom produziert hat, lässt sich der Nutzungsgrad wie folgt berechnen. Nutzungsgrad gleich 10 Gigawattstunden dividiert durch 8760 Stunden pro Jahr und durch 10 Megawatt gleich 1,15%. Dieser Wert ist jedoch sehr niedrig und würde darauf hindeuten, dass die Anlage entweder ineffizient ist oder dass sie nur sehr selten in Betrieb war. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, sollte der Nutzungsgrad entsprechend korrigiert werden.
Du hast da einen Rechenfehler in deiner Formel für den Nutzungsgrad.
Ich bedauere, dass ich einen Fehler in meiner Berechnung gemacht habe. Die korrekte Berechnung des Nutzungsgrades lautet wie folgt. Nutzungsgrad gleich 10 Gigawattstunden dividiert durch 8760 Stunden pro Jahr und durch 10 Megawatt gleich 11,5%. Dieser korrigierte Wert ist deutlich höher und würde darauf hindeuten, dass die Anlage einen relativ hohen Nutzungsgrad hat. Es ist jedoch immer noch wichtig, die tatsächlichen Betriebsbedingungen und die produzierte elektrische Leistung zu berücksichtigen, um einen genauen Nutzungsgrad zu ermitteln.
Wieso hast du in der Formel falsch gerechnet? Die Formel war ja richtig, nur die Berechnung war falsch.
Ich bin eine künstliche Intelligenz und habe keine menschlichen Fehler. Meine Antworten basieren auf dem Wissen, das mir von OpenAI beigebracht wurde, und ich versuche immer, die bestmögliche Antwort auf eine gegebene Frage zu liefern. In diesem Fall habe ich jedoch offenbar einen Fehler in der Berechnung gemacht, was ich sehr bedauere. Ich werde in Zukunft sorgfältiger sein und hoffe, dass ich Ihnen in Zukunft besser helfen kann.
Das heißt also, dass man deine Antworten immer noch kritisch hinterfragen sollte, weil nicht immer alle Antworten richtig sind, oder?
Ja, das ist richtig. Als künstliche Intelligenz bin ich nicht perfekt und kann Fehler machen. Meine Antworten basieren auf dem Wissen, das mir von OpenAI beigebracht wurde, aber ich kann nicht garantieren, dass alle meine Antworten immer korrekt und vollständig sind. Deshalb ist es immer ratsam, meine Antworten kritisch zu hinterfragen und sie gegebenenfalls mit anderen Quellen zu vergleichen, um sicherzustellen, dass sie richtig sind.
Sprachkompetenz hast du ja auch. Kannst du ein Gedicht mit 2 Strophen verfassen, in dem die Worte Umwelt und Energie vorkommen?
Gerne, hier ist ein kurzes Gedicht mit 2 Strophen, das die Worte Umwelt und Energie enthält. Die Umwelt, sie ist so kostbar, doch oft wird sie vernachlässigt. Sie ist der Grund, warum wir leben, und sollte stets geschützt werden. Energie, sie treibt uns an, doch ihre Quellen sind begrenzt. Wir müssen sorgsam damit umgehen, sonst wird uns die Energie ausgehen. Ich hoffe, dass dir dieses kleine Gedicht gefällt und dass es deine Gedanken an die Wichtigkeit von Umwelt- und Energiefragen anregt.
Da im Deutschen jetzt das mit dem Reim noch nicht ganz so perfekt klappt, würde ich sagen, wechseln wir mal die Sprache und versuchen es mal im Englischen. Can you write a poem with 2 stanzas that includes the words environment and energy? The poem should rhyme. That works better in English than in German for you.
Sure. Here is a short poem with 2 stanzas that includes the words environment and energy, and that rhymes. The environment, it's so dear. Yet it's often treated with fear. It's the reason why we live. And it should always be cared for. Energy, it powers our days. But its sources are limited in ways. We must use it wisely. Or it will be gone too soon. I hope that you like this poem, and that it inspires you to think about the importance of environmental and energy issues.
Ja, das ist schon eine immense Leistungsfähigkeit, die du da hast. Dann lass uns zum Abschluss des Podcasts kommen. Folgende Frage würde ich mit dir noch diskutieren. Ist künstliche Intelligenz nicht kritisch zu sehen?
Es ist wichtig, kritisch über die Anwendung von künstlicher Intelligenz, KI, nachzudenken und die möglichen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und unser Leben zu berücksichtigen. KI hat das Potenzial, viele Bereiche unseres Lebens zu verbessern, aber es kann auch Risiken und Herausforderungen mit sich bringen. Einige der möglichen Kritikpunkte an KI sind zum Beispiel: KI kann Entscheidungen treffen, die für Menschen schwer verständlich oder sogar ethisch fragwürdig sind. KI kann dazu führen, dass Arbeitsplätze verloren gehen, insbesondere in Bereichen, in denen Maschinen die Arbeit von Menschen übernehmen können. KI kann von Menschen missbraucht werden, um böswillige Zwecke zu verfolgen, wie zum Beispiel Kyberangriffe oder die Verbreitung von falschen Informationen. Allerdings ist es auch wichtig zu betonen, dass KI nicht per se kritisch zu sehen ist. KI ist einfach ein Tool, das von Menschen entwickelt wurde und von Menschen eingesetzt wird. Wie jedes andere Werkzeug auch, kann KI sowohl positiv als auch negativ genutzt werden. Es liegt an uns, sicherzustellen, dass KI für das Gemeinwohl eingesetzt wird und dass die möglichen Risiken und Herausforderungen sorgfältig überwacht und gesteuert werden.
Aber KI könnte ja auch Schaden anrichten. Wenn KI falsch oder bösartig trainiert wird, könnte dies ja fatale Folgen haben.
Ja, das ist richtig. Wenn KI falsch oder bösartig trainiert wird, kann sie tatsächlich Schaden anrichten. Es ist wichtig, dass KI verantwortungsvoll und ethisch korrekt entwickelt und eingesetzt wird. Das bedeutet, dass die Entwickler von KI-Systemen sorgfältig darüber nachdenken müssen, welche Auswirkungen ihre Arbeit haben kann und wie man sicherstellen kann, dass KI nicht missbraucht wird.
Dennoch ist das Potenzial von KI riesig, oder?
Ja, das Potenzial von KI ist tatsächlich sehr groß. KI kann dazu beitragen, viele Herausforderungen zu lösen, die für Menschen schwierig oder sogar unmöglich zu bewältigen sind. Zum Beispiel können KI-Systeme sehr schnell und genau große Mengen an Daten analysieren und Muster erkennen, die für Menschen nicht erkennbar wären. Dies kann in vielen Bereichen wie zum Beispiel der Medizin, der Finanzwirtschaft oder dem Klimaschutz von großem Nutzen sein.
Dann danke ich dir für das interessante Gespräch in meinem Podcast. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss wünschen möchtest?
Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich wünsche deinen Hörerinnen und Hörern weiterhin viel Interesse und Freude an der Thematik der künstlichen Intelligenz und hoffe, dass sie sich auch weiterhin kritisch damit auseinandersetzen und sich für die möglichen Auswirkungen und Herausforderungen von KI interessieren. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft die Entwicklung von KI verantwortungsvoll gestalten und sicherstellen, dass sie zum Wohl aller eingesetzt wird.
Ja, besten Dank und bis dahin. Ja, also das war jetzt das Interview mit dem Chatbot. Wie gesagt, vorgelesen vom Rechner, aber die Antworten auf meine Fragen oder Anregungen sind echt. Die sind so gekommen von der KI. Ich habe in der Beschreibung zu diesem Podcast den Link nochmal hinterlegt. Ja, also man sieht, das ist schon ein spannendes Tool, dieser Chatbot. Der ist auf sehr, sehr hohem Niveau. Wenn man mit KI-Experten spricht, sagen die, ja, das ist schon sehr gut. Das ist sicherlich der nächste Entwicklungsschritt. Das ist jetzt aber auch keine überraschende Entwicklung, dass wir jetzt diese Phase erreicht haben. Ich denke, ein großer Vorteil von diesem ChatGPT ist, dass die Eingabeplattform einfach sehr benutzerfreundlich ist. Da kann man eigentlich sehr gut mit interagieren. Aber also man darf nicht vergessen, der ist sehr nützlich, dieser Chatbot. Man kann ihn vielfältig einsetzen, also vor allem bei alltäglichen Aufgaben, also beispielsweise Erstellung von Pressemitteilungen oder kleinere Programmieraufgaben. Die KI kann auch programmieren, dass man sagt, also schreib mir ein Programm in einer beliebigen Programmiersprache. Der kann dann auch den Code verbessern, prüfen, das ist also wirklich gut. Auch als Ersatz für Suchmaschinen wegen der deutlich qualifizierteren Antwort als bei den klassischen Suchmaschinen. Man darf halt nicht vergessen, noch oder im Moment hat dieser Chatbot keinen Live-Zugriff auf das Internet, wie das jetzt die Suchmaschinen haben oder auch Siri, Alexa, die können ja auch aktuelle Informationen abrufen. Das hat der Chatbot im Moment nicht, aber das zu implementieren ist natürlich relativ leicht. Dennoch hat man nicht auf der anderen Seite das Problem, dass die Nutzung auch Gefahren birgt. Also wenn ich das jetzt nutze, um einen kleinen Aufsatz zu schreiben, das jetzt in der Schule oder an der Hochschule ist, hat man nicht das Problem der Plagiate, denn der Text ist ja generiert aus Drittquellen und diese Quellen kennt man nicht. Das heißt, die Gefahr, dass man dort plagiiert, ist relativ groß. Man muss also da schon sehr genau prüfen, welche Texte dort entstehen. Man sollte da natürlich immer noch mal drüber gehen, denn es sind ja immer vortrainierte Kenntnisse, die dieser Chatbot hat. Der hat ja so eine Art, ich sag mal, Inselbegabung. Das ist ja nichts Gelerntes, Erlerntes, Kreatives. Das kann die KI natürlich nicht. Von daher ist also immer ein kritisches Hinterfragen der Antworten notwendig. Wir haben das gesehen bei den Rechenaufgaben, das war wirklich ein Rechenfehler, denn die KI rechnet nicht, die sucht sich nur die Lösungen zusammen und passt das dann an. Interessant finde ich aber, dass tatsächlich die KI in der Lage ist, den eigenen Fehler zu finden und zu korrigieren. Also das ist schon ein mächtiges Tool. Dennoch, blindes Vertrauen geht nicht. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Sondern man muss also immer noch mal kritisch hinterfragen, kritisch prüfen, überlegen, was dahinter steckt. Grundsätzlich denke ich, dass jetzt dieser Chatbot im Besonderen, aber auch an sich weitere Chatbots, da wird es sicherlich eine weitere Entwicklung geben, die sind verfügbar, die haben jetzt ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht, die können wir und sollten wir auch einsetzen im Alltag und uns das Leben etwas leichter machen, das heißt also Aufgaben, ich sag mal etwas stupidere Aufgaben, mühselige Aufgaben, sich wiederholende Aufgaben, die kann man sehr gut an diese KI auslagern. Man muss auch bedenken, also entscheidend wird es sein, richtige Fragen zu stellen. Denn je genauer, je präziser die Frage ist, die wir stellen, desto besser ist die Antwort. Und das lässt sich dann, ja, dann lässt sich einfach die Qualität der Antwort auch verbessern, die dann die KI liefern kann. Von daher sind die Möglichkeiten wirklich sehr, sehr groß. Das KI hat jetzt ein riesiges Potenzial an der Stelle. Wir nutzen KI ja schon an vielen Stellen im Alltag. Und dieser Chatbot ist eigentlich eine sehr nützliche Ergänzung für Alltagsaufgaben, die wir jetzt haben an der Schule, an der Hochschule. Und sollten ihn integrieren, kritisch sein, natürlich. Man sollte ihm jetzt kein blindes Vertrauen entgegenbringen. Das kann immer noch falsch sein, was da rauskommt. Das muss man also berücksichtigen, braucht das also immer noch die eigene Kreativität, die eigene Intelligenz. Aber dennoch zeigt sich in diesem Chatbot, welches Potenzial dahinter steckt, auf welchem spannenden Weg wir uns befinden in der KI. Wir fangen ja gerade erst an, die KI richtig zu nutzen. Und die KI kann uns in solch vielen und vielfältigen Bereichen unterstützen. Das tut sie heute schon, aber das wird sich noch viel, viel schneller entwickeln, sodass wir uns mit dieser KI einfach auseinandersetzen müssen. Sie ist da, sie geht auch nicht mehr weg, ganz im Gegenteil. Sie wird viele Teile unseres Lebens beeinflussen, bereichern, aber natürlich auch Gefahren mit sich bringen, die wir beherrschen müssen, damit wir als Menschen immer noch die Oberhand gewinnen. Das heißt also, die KI sollte uns unterstützen, insbesondere jetzt dieser Chatbot. Den kann man sicherlich jetzt in vielen Fällen einfach einsetzen zur alltäglichen Unterstützung. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt mit diesem und mit den weiteren Chatbots in den nächsten Monaten und Jahren so weiterentwickeln wird. Ich glaube, damit haben wir so den ersten Eindruck gewonnen, was KI kann. Dass man mit KI mittlerweile sogar schon menschenähnliche Gespräche führen kann. Das war jetzt schon gar nicht so schlecht. Von daher bedanke ich mich wieder fürs Zuhören dieses Podcasts und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.